Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 289. Es ist der 5.4.2021 und heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Und der Tommy.
Hallo, servus.
Wie immer fangen wir mit dem Rückblick an auf das vergangene Wochenende.
Der Box Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende.
Und da gab es einen Kampf im schönen Newcastle, im schönen New South Wales in Australien. Und da, ja, kämpfte der Lokalmatador, so kann man sagen, Tim Tew gegen Dennis Hogan. Beides, ja, ich meine, Dennis Hogan ist Ire, aber er wohnt auch in Australien. Also, ja, Samira, du hast den Kampf gesehen. Wie hat dir denn der Sohn des Kostia Tew gefallen?
Ja, also Tim Tew gegen Dennis Hogan war jetzt für mich kein Kampf von zwei Feintechnikern, aber natürlich beide haben Power. Tim Tew natürlich als Favorit in den Kampf gegangen, hat bei mir auch nur die zweite Runde abgegeben. Da hatte er dann auch einen Cut über dem linken Auge und so ein bisschen sah nicht immer so gut aus, hatte ein bisschen Probleme da mit Hogan so. Manche Runden waren ja auch ein bisschen ausgeglichener, es war jetzt nicht so eine extreme Dominanz, fand ich, aber Tew war immer so ein bisschen besser und wurde halt im weiteren Verlauf des Kampfes halt immer besser, so bis zum, also ab der dritten dann, ja, und dann ging es ja auch nicht so lange, im Endeffekt, der Kampf ist ja auch nur 5 Runden gegangen, dann durch TKO hat Tew gewonnen, weil das Handtuch aus der Ecke von Dennis Hogan flog 30 Sekunden vor Ende der 5. Runde und davor ist er auch schon einmal runtergegangen, wurde angezählt, hat halt weiter geboxt, aber hat die nächste Attacke halt nicht mehr, sah halt da schlecht aus und seine Ecke wollte ihn retten, was auch ganz gut kam. Also ich fand es jetzt auch nicht irgendwie unverständlich von der Ecke, so. Er lag eh so zurück und sah echt nicht mehr gut aus und für mich hat der richtige Mann gewonnen. Der hat einen krassen linken Aufwärtshaken gebracht, der Knockdown war auch gut und ja, von daher, es war jetzt kein so extrem faszinierender Kampf für mich so, aber weil mir, glaube ich, da hat mir so ein bisschen so die feine Technik so gefehlt. Aber die sind alle schon so physisch sehr starke Boxer, so muss man sagen. Und ja, kann man sich angucken. Auch hohes Tempo natürlich kann zugehen. Und ja, ganz interessanter Boxer, sagen wir mal so. Aber es gab noch bessere Kämpfe an dem Wochenende. Für mich auf jeden Fall. Aber es ist halt auch Geschmackssache. Wie fandst du denn den Kampf oder den Abbruch?
Abruf fand ich okay und Tim Tew ist natürlich tendenziell eher, er ist vielleicht eher der Warrior.
Ja, genau.
Anstatt so die ganz feine Klinge, aber mit dem zu brawlen ist halt auch schon unschön, weil er wirkt schon sehr stabil, sehr hart auch. Und das, wenn sich der Gegner darauf einlässt, was Dennis Hogan ja getan hat oder vielleicht auch musste, weil Tew ihm das schon ein bisschen irgendwie aufgezwungen hat, ist es natürlich auch verdammt schwer, sich dem zu erwehren, ne? Und er steht natürlich jetzt im Superwelter sehr gut da, ist bei Boxer, glaube ich, jetzt auf 3 gerankt. Durchaus auch zu Recht, man muss sich auch vorstellen, dass zum Beispiel Jack Kohlschei sich auch schwer tat mit Dennis Hogan und über die Punkte gewann. Und Tim Tew schafft ihn in 5 Runden, ist schon gut, ne? Und ich meine, der Junge ist schon äußerst unangenehm zu boxen. Und ich denke auch, dass da einiges noch gehen kann. Er muss sich zumindest nicht verstecken, wie manche andere Söhne mancher Boxlegenden. Also ich hätte jetzt keine Angst, die eigentlich gegen jeden anderen Superwelter irgendwie zu sehen. Ich wollte nicht, dass er sich vor einem Charlo oder so in die Hosen machen müsste. Ob er da gewinnt, weiß ich nicht, aber die Chancen stehen gut. Also ich finde die nicht so.
Aber das
so
muss ja der nächste schlecht. Schritt sein.
Ja, wird
bestimmt
auch.
Das muss jetzt auf jeden Fall halt von der Gegnerschaft besser werden. Gibt ja wirklich so einige gute Tests mittlerweile für ihn, ob das irgendwie ja, Jared Hort ist oder, ja gut, Charlo, ich weiß nicht, Charlo ist halt dann schon der Topmann in der Gewichtsklasse, ob er, ich finde halt, da fällt noch so der eine Step zu so einem ganz großen Kampf. Also gegen wirklich einen, der was vorzuweisen hat. Oder gegen Lara, das wäre natürlich hochgradig unangenehm. Ne? Oder Liam Smith, da gibt es so einige. Lubin wäre auch noch da. Da gibt es so einige gute Gegner, wo auf jeden Fall so das Sprungbrett sein könnte zum ganz großen Wurf für ihn.
Ja. So ist es. Und ja, auf der Undercard gab es auch noch einige, ja, erwähnenswerte Kämpfe. Unter anderem Sakio Bika gegen Sam Soliman. Ein Kampf. Zusammen sind beide, weiß ich, 80 oder vielleicht schon 100. Das ist auf jeden Fall zwei alte Schlachtrösser. Sakio Bika fand ich immer damals fürchterlich stark, also früher, und fürchterlich unangenehm zu boxen. Also extrem cooler Boxer. Er gewann nach Punkten gegen den alten Sam Soliman. Ja, sonst ist eigentlich jetzt nichts, was ich jetzt unbedingt noch erwähnen wollen müsste auf der Card, so dass wir ja zur nächsten Veranstaltung kommen, und die fand im Caesars Palace statt, in Dubai, nicht in Las Vegas, und da kämpfte Jamel Herring gegen Carl Frampton, und Samira, du hast auch den Kampf gesehen.
Ja, genau, den Kampf habe ich auch gesehen, weil ich immer so Frampton eigentlich ganz gerne gesehen habe, obwohl wir uns ja vorher auch auf Herring als Favoriten, als festgelegt haben, was ja dann auch gestimmt hat. Also das war halt, ja, war halt schon vorauszusehen, dass Carl Frampton da große Probleme haben wird mit der Größe auch einfach. Also dieser physische Unterschied ist halt einfach extrem. Das hat man auch im Kampf gesehen. Also 1,78 zu 1,65, ne? Also Herring ist halt deutlich größer. Der hat besonders auch lange Arme, sehr große Reichweite. Im Endeffekt hat ihm das auch bei seinen Aufwärtshaken immer sehr geholfen, die er halt sehr weit von sich weg schlagen konnte. Ja, eigentlich haben sie sehr vorsichtig so begonnen im Kampf, also abtastend. Herring hat, ist ja, glaube ich, Linksausleger, musste auch nicht mehr machen. Also ist auch nicht, musste auch nicht viel Risiko gehen, weil er konnte ja aus der Distanz boxen, hat dann immer genug gemacht, sah gut aus. Carl Frampton musste halt extrem hohes Risiko gehen, um überhaupt an den Mann zu kommen, und wurde da halt auch teilweise dann echt schon immer gekontert beim Reingehen. War natürlich sehr beweglich im Oberkörper, aber er hat halt ein viel höheres Risiko und viel größeren Aufwand, um da irgendwie gut in dem Kampf auszusehen. Und das wusste man ja halt schon vorher, und so war es halt dann auch. Also teilweise ist er am Anfang auch zu wenig zum Körper gegangen. Es hat sich dann ein bisschen gebessert ab der dritten Runde. Herring hat bei mir eigentlich alle Runden außer die vierte gewonnen. Also eigentlich hat nur die vierte Carl Frampton, weil er da echt aggressiver wurde, auch nach vorne gegangen ist, auch gut aussah, auch in der Innenbahn viel, auch gut getroffen hat, auch von außen Kombinationen angebracht hat. Das war seine beste Runde. Aber wer sich natürlich so sicher fühlt dann und dann die Runde so gefühlt auch für sich gewinnt, der ist dann wahrscheinlich auch zu unaufmerksam in den nächsten Runden. Und so lang ging der Kampf ja dann nicht mehr. Der ist in der sechsten Runde beendet worden durch TKO für Herring. Und ja, also man hat es gemerkt. Er war dann zu sicher irgendwie, dass er da dann vielleicht gut aussehen kann. Und hat dann auch einfach, ja, hat dann eine knackige linke gerade genommen, ist runtergegangen, Frampton. Also die war echt schnell so, die war richtig trocken. Runtergegangen, angezählt worden, und ja, also sechste Runde hat der Ringrichter den Kampf dann auch abgebrochen, weil Frampton einfach zu viel kassiert hat, also dann wieder runterging und mit einem Aufwärtshaken. Ja, es war halt krass irgendwie, also es war halt irgendwie traurig für Frampton, so, ich weiß nicht, es war halt vorhersehbar, aber es war irgendwie traurig, ihn zu sehen, dass er zweimal runtergeht, so in der Runde 5, Runde 6 und dann auch durch war und einfach irgendwie, ja, so eine Legende eigentlich auch im Ring dann, ja, so zu sehen. Er hat ja auch irgendwie vor dem Kampf schon gesagt, dass wenn er, glaube ich, den Kampf verliert, dass es sein letzter Kampf sein wird. Das heißt, er hat dann auch jetzt seine Karriere quasi beendet, wenn er dabei bleibt. Er war auch ziemlich frustriert und so. Aber es ist halt, also Herring ist halt auch einfach nicht nur ein großer Boxer mit einer krassen Reichweite, sondern er ist auch ein guter Boxer. Das darf man halt auch nicht vergessen. Und er hat echt einen guten Job gemacht und ja, hat den Kampf verdient gewonnen.
Sonst noch vielleicht erwähnenswert auf der Karte, Donny Nietes gewann gegen Pablo Garrillo nach Punkten. Und Tursin Bay Kulakamaimet, falls er so ausgesprochen wird, ein Mann mit 2 Profikämpfen, gewann gegen einen Mann mit 20 Profikämpfen einfach mal durch K.O. in Runde 1. Also das ist auf jeden Fall, dieser Kulakmet ist wohl ein ziemlich böses Talent. Mal gucken, wo da die Reise hingeht. Aber ein anderes Event hätten wir auch noch zu besprechen. Und zwar eine Veranstaltung, die bei The Zone übertragen wurde, veranstaltet von Eddie Hearn im schönen Usbekistan in Taschkent. Da kämpfte ein ziemlich eindrucksvoller Boxer im Superbantamgewicht. Ich bin ja tendenziell kein Fan von den so ganz kleinen Gewichtsklassen, aber dieser Murudion Akmadaliev kämpfte gegen einen Japaner namens Seriosuke Iwasa. Und Akmadaliev, ich fand den Typ schon krass. Also der hat mir schon sehr gefallen. Das ist ein Usbeke, der in Amerika lebt. Und was mir besonders, also Skill ist auf jeden Fall vorhanden, der Jab ist krass. Was mir extrem aufgefallen ist bei diesem Akmadaliev, ist einfach das, so die Doppeldeckung. Ich habe selten eine solch starke Doppeldeckung gesehen. Er hält die Hände hoch und wenn der Gegner schlägt, er arbeitet richtig mit dem Kopf. Er hat die Augen offen, guckt, wo die Hand hingeht und macht die Maid-Bewegung quasi so ein bisschen hinter der Doppeldeckung. Das fand ich ziemlich eindrucksvoll. Selten sowas so gesehen. Also das sieht, oder man sieht es nicht so oft. Das ist auf jeden Fall ein krasser Junge. Hat mir sehr gut gefallen, der Typ. Ging es dir auch so, Samira?
Ja, deswegen. Also der Kampf hat mir auch auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich hatte den auch noch nicht so auf dem Schirm. Ich meine, so viele Kämpfe hat er. Er hat ja auch erst 8 Kämpfe so, aber ja, dafür hat er halt echt schon jetzt gute Leute zuletzt geboxt. Daniel Roman und dann Iwasa. Ich meine, das ist jetzt auch kein Niemand. Der war ja auch irgendwie Titelträger. Aber im Endeffekt, Akmadaliev, der ist ja extrem, er ist ja noch jung und so. Und sein Stil ist halt einfach extrem sehenswert. Und das Besondere an dem Kampf war auch, dass es 2 Linksausleger waren. Das passiert ja auch sehr oft. Sehr selten, sehr oft. Und das auch sein Stand. Also der steht halt sehr, sehr tief, so gebückt, ist sehr beweglich und strotzt halt voll Kraft und ist dann auch sehr, fintiert seine Aktion, er hat Power, er ist schnell, er ist variabel, er schlägt dann zum Beispiel 4 Jabs nacheinander, geht sehr hohes Tempo, drückt seinen Gegner dann an die Seile und zerstört ihn dann so teilweise. Also man sieht halt auch, er ist extrem talentiert,
ja,
und hat einen perfekten Jab, hat eine sehr hohe Workrate und das war echt, also am Ende wurde ja ein bisschen diskutiert. Also erstmal hat er jede Runde gewonnen bis zur 4. Der Kampf ist ja dann bis in der 5. beendet worden durch einen, durch den Ringrichter, genau. Aber die Kommentatoren auf The Zone fanden ja den Abbruch ein bisschen zu früh. Ich weiß nicht, ob du das auch so fandest, auf jeden Fall. Ja. Im Endeffekt muss man sagen, also wenn man sich die 5. Runde erstmal Akmadaliev, ich werde den Namen noch öfter sagen, irgendwann kann ich ihn dann auswendig und sehr gut betonen wahrscheinlich.
Das kommt mit der Zeit, wir werden auch selber über ihn reden.
Aber in der ersten Aktion, also ich habe jetzt nicht alle Treffer gezählt, aber er hatte echt so eine Serie, wo er mindestens 20 Hände, also wirklich an Iwasa abgefeuert hat und auch alle getroffen hat. Also das war wirklich so. Und alle Kombinationen, also 20 Hände hat er schon mal genommen in der 5. Runde.
Und Iwasa fand ich hatte, ich wusste es auch jetzt nicht so richtig, aber wie soll ich sagen, also viele haben sich beschwert, auch in Foren und die Kommentatoren waren unzufrieden mit dem Abbruch. Ich kann den Abbruch schon nachvollziehen vom Referee, weil der Iwasa hatte die Hände einfach unten und hat einfach jede Hand genommen. Er war nicht komplett fertig, aber das hat ja nichts irgendwie so, weiß ich, also richtig kampffähig sah er mir auch nicht mehr aus, weil er hat einfach, wie du schon sagtest, diese Serie von extrem vielen Händen, wo jede Hand eingeschlagen ist, 1, 2 waren relativ hart, die anderen nicht so, aber der hat ja jede Hand genommen und er wirkte echt fragil in dem Moment so ein bisschen. Er war schon noch da, aber ich kann das verstehen, dass der Ringrichter dazwischen ging. Und ich weiß nicht, wenn man das laufen lässt, ist das besser für die Gesundheit? Glaube ich nicht. Also ich finde das eigentlich schon verständlich, dass der Referee abbricht. Ich würde jetzt nicht so ein, also ich finde nicht, dass man sich da beschweren kann. Gerade wenn man die Hände unten hat, wirklich keine richtigen Anstalten mit macht mit Maidbewegung oder Hände hochnehmen, sich zu wehren und dann jede Hand da nimmt, kann ich das absolut nachvollziehen, dass man da abbricht. Also ich finde das eigentlich schon absolut vertretbar.
Ja, vor allen Dingen, es waren ja zwei so eine Schlagserien. Also insgesamt hat er so hintereinander, also es war eine kleine Pause zwischendurch, aber er hat erstmal so 20 Hände genommen, dann gar eine kurze Pause. Und dann hat er halt nochmal ungefähr 20 Hände genommen und war halt an den Ringseilen und hat halt zwar noch so gelacht, also er war jetzt nicht so richtig hurt, sonst wäre er eh runtergegangen oder so, aber er hatte halt sich nicht wirklich gewehrt und hat die Treffer insgesamt dann 40 in kurzer Zeit und auch harte Hände genommen, ohne da wirklich viel zu zeigen. Also ich denke, man hätte vielleicht noch eine Aktion warten können, aber es wäre halt auch nicht, also es wäre, glaube ich, gleich gewesen. Dann hätte er halt noch mal was genommen und dann hätte man abgebrochen. Ich weiß nicht, aber ich fand es jetzt auch übertrieben, dass die sich so aufgeregt haben, weil sie meinten, ja, Iwasa ist ja eine, also es ist ja super Bantamgewicht und es ist ja kein Schwergewicht und die Boxer sind ja gewohnt, da sehr viele Treffer zu nehmen und der ist ja auch erfahren und der kann ja so viel nehmen. Ja, aber es ist gut, wenn du in einer Runde irgendwie 150, keine Ahnung, wie viel Treffer, und die waren auch hart, ne? Der macht ja keine lockere Jabs, sondern der schlägt ja wirklich harte Powerpunches und wenn du die so hintereinander nimmst, dann spricht es halt nicht dafür, dass du irgendwie den Kampf irgendwie noch drehst, ja, vor allen Dingen, wenn du vorher jede Runde verloren hast.
Also genau. Ich glaube auch nicht, dass der abgebrochen hätte, der Referee, wenn er die Runden vorher enger gestaltet hätte oder den Kampf enger gestaltet hätte. Glaube ich nicht unbedingt, dass er abgebrochen hätte, aber weil der Kampf ja doch schon relativ einseitig war, ist das, find ich, absolut vertretbar. Warum muss der mehr Hände nehmen? Ich meine, Akhamandaliev hätte eh gewonnen, so oder so. Ja. Die Frage ist halt nur, wäre Iwasa halt schwer K.O. gegangen in der Runde oder der nächsten, aber das muss ja nicht sein. Und ich denke, im Sinne der Gesundheit ist das schon vollkommen vertretbar, da abzubrechen. Weil es hätte einfach, glaubt doch kein Mensch auf der Welt, dass dieser Iwasa da irgendwie noch eine Chance gehabt hätte.
Aber ich glaube, manchmal wünschen sich die Leute einfach so einen krachenden Knockout zu sehen und deswegen wollen sie, dass das halt weitergeht, ja, weißt du? Ich glaube, das ist eigentlich das. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, die Kommentatoren waren auch Engländer, es würde ja auch passen, die sind da eh so ein bisschen, also oft wollen die ja ein bisschen so härtere Schlachten so sehen oder favorisieren das und das ist dann auch einfach Geschmackssache, dass man dann halt einfach den einen richtig krass angeschlagen sehen will, ne? Das ist halt. Und nicht so, ja, kassiert halt. Aber es wäre halt auch wahrscheinlich passiert so, weil er hat sich ja eh schon da nicht mehr gewehrt. Klar, seine Hände hingen auch schon ab der ersten Runde und so, weil er keine gute Deckung hatte und eh irgendwie so stand. Also der hatte eh keine gute Deckung, Iwasa so. Und sein Kinn war auch offen so. Das war halt schon von Anfang an so. Aber trotzdem, also er hätte eh den Kampf nicht mehr gedreht. Und ich fand es jetzt auch, also ich fand es nicht so übertrieben, wie die Kommentatoren es so dargestellt haben, wie so als Skandal. Nein, und
Quatsch, das ist absolut, vertretbar gewesen. Und er machte ja nicht mehr wirklich den Eindruck, dass er den Kampf sucht oder so. Das von der, und die Überlegenheit war zu krass. Und muss man den mehr Hände nehmen lassen? Nein. Aber Akhmadaliev, wie gesagt, ich finde das sehr eindrucksvoll. Gerade wenn man sich dann vielleicht irgendwelche mal Kämpfe so aus Deutschland Revue passieren lässt, wo dann irgendwie, ja, so ein Char oder so ein Hook, wenn man so sieht, wie die arbeiten mit ihrer Doppeldeckung und wenn man diesen Akhmadaliev da sieht, wie der halt den Kopf hinter der Doppeldeckung krass bewegt, die Augen offen hält, das sind so Welten vom Skill-Level, so und vom Unterschied, das ist irre. Also der Junge macht auf jeden Fall richtig Spaß.
Ja, also ja, dieser eine Kampf macht, da hat er bestimmt ein paar neue Fans gewonnen. Also wenn man sich den Kampf anguckt, wird man von dem Fan so, der ist 26, ja. MJ ist sein Kampfname, kann man sich angucken. Ich glaube, er hat auch sehr viele Amateurkämpfe schon gemacht. Ich glaube, die haben irgendwas von 300 oder über 300 gesagt. Also das sieht man halt auch. Der ist halt, sein Stil ist einfach sehenswert und das ist einfach ein besonderer Boxer so vom Stil einfach.
Ich meine, Usbekistan hat halt keine große Lobby, aber es ist nicht grundlos, nimmt Eddie Hearn so einen Mann unter Vertrag, einfach weil er überragende Fähigkeiten verfügt. Ne? Also wie gesagt, die Defensive, das fand ich extrem, wie er da gearbeitet hat und halt Augen offen, das sieht man selten hinter der Doppeldeckung, dass er die Birne da hin und her bewegt und die Schläge hinter der Doppeldeckung so ausgependelt hat, schon echt beeindruckend. Und das ist halt so, wie es einfach sein muss, so wie Elite-Boxer boxen. Aber das ist halt selten zu sehen, sowas. Seltene Fähigkeit. Ja, ansonsten auf der Undercard vielleicht noch, ein paar, wie zu erwarten, wir haben alle Heimboxer gewonnen. Es waren ja im Grunde alles mehr oder weniger Aufbaukämpfe von extremen Talenten, auch aus Usbekistan. Ich meine, das ist ja auch ein Land, Das ist ja durchaus gesegnet und gerade hier im Superwelter, dieser Israel Madrimov, ist sicherlich auch jemand im Weltergewicht, der auch in den USA lebt, auch ein Usbeke, den man auf jeden Fall auch auf dem Radar haben muss, ähnlich wie dieser Shakram Yasov. Also da kommen schon krasse Maschinen her aus diesem Land. Also das ist schon sehr eindrucksvoll. Vielleicht auch noch erwähnenswert der Heavyweight Bakudir Yalovov, also ein 2,1 Meter Usbeke, der in den USA natürlich auch lebt und trainiert, also ist sicherlich, auch bis jetzt alle Kämpfe vorzeitig gewonnen hat, ist sicherlich auch ein Mann, den man vielleicht für die Zukunft im Heavyweight auf dem Radar haben muss. Also ist schon krass, was da aus Osteuropa teilweise herkommt an Kämpfern. Also das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll, was
die so. Teilweise ist es halt einfach so, wenn du schon siehst, dass ein Usbeke oder ein Osteuropäer in den USA lebt und da trainiert und kämpft, dann muss er ja was können.
Ja,
es das ist ja immer so.
Ja.
Und wenn Eddie Hearn den auf einer Karte hat, dann weißt du halt schon Bescheid, weil Eddie Hearn halt mit der große Mann ist im Boxbusiness mittlerweile.
Ja, ist der Mann eigentlich, kann man ja sagen, ne?
Ja, oder der im Moment, ja, gebe ich dir recht. Und was der eigentlich anfasst, ist ja seltener Flop.
Ja.
Und, na gut, das Einzige ist halt mit der Vermarktung, wird es halt immer ein wenig schwierig dann natürlich, aber ist auch nicht mehr ganz so schlimm wie früher, weil mittlerweile sich das amerikanische Publikum ja schon ein wenig an den osteuropäischen Fightern gewöhnt hat, ne? Und ich denke, das ist einfach die große Lücke auch gewesen, da halt auch nochmal das übersät ist, die Boxszene mit so talentierten Amerikanern, meint sind schon noch ein paar da, aber es war ja schon mal viel, 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 viel breiter in der Masse, ne? Wie heutzutage, und deswegen fehlt mir das dann halt mit solchen Leuten. Und wie gesagt, die haben ja dann meistens halt auch einen Style, der wo beim Publikum halt total ankommt.
Ja.
Attraktiv, hohe Workrate. Ja, wie Lomachenko halt auch, ne?
Genau, mal genau.
Auch so ein Beispiel.
Und ich denke auch, dass man, dass in dem Fall einfach die Kämpfer vielleicht auch mit Qualität überzeugen können. Und die müssen, dass man sich auch einen Namen machen kann, wenn man eben auch toll anzusehen ist. Wenn die Leute sehen, der hat Skill, der kann was, dann gucken die dem auch zu. Ich meine, Golovkin wird in den USA halt auch geguckt, weil er was kann. Und warum sollte man Akhmadaliya da nicht punkten können?
Du hast ja mittlerweile fast in jeder Gewichtsklasse Top-Kämpfer aus Osteuropa.
Ja.
Du hast ja im Halbschwergewicht wird ja dominiert nahezu von Osteuropäern. Ich zähle jetzt da Canelo bewusst nicht dazu. Im Supermittelgewicht hast du aber hier im Mittelgewicht, Golovkin hat auch für Furore gesorgt, ewig und drei Tage. Und ja, wie gesagt, die sind im Kommen.
Ja, Wahnsinnskämpfer. Letzte Woche Bitebiev, das ist auch sehr eindrucksvoller Mann aus Dagestan. Und jetzt hier die Usbeken-Fraktion, wo ich vielleicht sagen, weiß nicht, irgendwelchen von diesen Namen, die auf dieser Karte geboxt hätten, die in Amerika leben, von den Usbeken, irgendwer wird dafür garantiert eine gute Karriere, richtig starke Karriere hinlegen.
Ja, ich meine, die haben ja alle viele Amateurkämpfe, also durchwegs, und war am WBS-Erfahrung sammelt. Also die kommen ja nicht aus nichts.
Ja.
Die haben ja quasi dieses große Talent.
Ja, und wir haben ja gestern noch geguckt, und aus Spaß, wenn man sich diesen Heavyweight-Boxer anguckt, man sieht, der hat WBS geboxt, 8 Kämpfe, 8 Siege vorzeitig, 2,1 Meter große, wohnt in Brooklyn. Wie du schon sagst, Tommy, man weiß einfach ziemlich safe, dass der Typ einfach eine Maschine ist.
Ja, keine Frage.
Von daher insgesamt doch eine sehr...
War ja bis jetzt, ja. War ja, man muss ja auch sagen, Entschuldigung, das ist ja ein Spotfall, man muss ja auch sagen, bis jetzt hat es ja keine so wirklich als Flop entpuppt.
Ne.
Außer vielleicht jetzt im Nachhinein, ja, Kovalev, keine Ahnung. Ja. Vielleicht war das schon wegen, er war schon dementsprechend ein bisschen überhyped. Aber trotzdem hat jeder ganz gesehen zur damaligen Zeit.
Natürlich.
Ne? Und ja, ich meine, gegebenenfalls den ersten Wortkampf gewonnen. Ja, wie gesagt, da brauchen wir nicht diskutieren, dass er gegen Canelo nimmer seinesgleichen war. Aber ja, wie gesagt, in jeder Gewichtsklasse, selbst im Cruisergewicht. Du hast ja im Cruisergewicht Bredis. Wen hast du noch? Du hast in den Usyk wo raufgegangen. Hey, das ist ja übersät mittlerweile. Und das ist auch gut so.
Natürlich. Die besten Leute sollen sich durchsetzen. Ne? Mir persönlich ist es auch vollkommen egal, wenn ich tolle Boxer sehe, aus welchem Land die kommen, interessiert mich nicht. Hauptsache, sie bieten großen Sport und sind attraktiv anzuschauen. Das ist immer das Wichtigste. Die Gewichtsklasse oder die Herkunft, das ist für mich auch alles so nebensächlich. Und bei diesen Ländern ist es ja auch immer krass, dass da, also egal ob das Kirgisistan ist, Kasachstan ist oder irgendwelche Republiken wie Dagestan, da kommen nur Qualität her. Da kommen nahezu nie Journeymans her. Die sieht man dann aus Georgien und so, aber aus diesen Ländern nie. Ich sehe da nie Journeymans.
Siehst du ja in der UFC?
Ja.
Oder selbst im MMA-Sport. Oder allgemein im Kampfsport. Dass die halt, das ist halt so Next Level.
Ja, auf jeden Fall. Das sind halt Killer, ne? Weiß ich nicht.
Wenn ja, es sind geborene Killer. Nee, ja,
ohne Scheiß. Wenn du
nee, das ist da, wirklich da, so.
Trainieren sie es so. Da und so. Das ist ja unfassbar.
Das hatte ja Joe Rogan vor 10 Jahren schon gesagt. Das ist immer mehr geworden. Und da hat er recht behalten.
Und wahrscheinlich würde die UFC noch krasser von den Jungs dominiert werden, wenn man noch mehr mit aufnehmen würde von den Typen. Weil, weiß ich nicht, ob die Amis da irgendwann noch so richtig gegenhalten können. Schon noch, aber... Aber das ist schon massiv, was daherkommt an extrem talentierten Jungs. Die einfach, ich meine, da ist einfach Boxen und Ringen ist da halt Volkssport, ne? Wenn man sich anguckt, die Städte, was daherkommt. Ringer, Boxer. Das ist halt irre, ist das halt. Was da an fähigen Kampfsportlern herkommt, das ist schon extrem beeindruckend.
Ja, die haben, also das muss man sich halt, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass den Dagestan halt im Schulunterricht so als Pflichtfach Ringen haben. Im Sport. Das ist halt schon absolute Hammer.
Ja, ja.
Das sagt schon alles, ja. Das ist ja halt echt.
Andere spielen halt hier Völkerball bei uns und die ringen.
Ist so bei uns. Oder Fußball oder so. Aber wenn du hier in der Schule da so ringen würdest, dann würde wahrscheinlich hier der Kevin Jerome und Ali, die würden sagen, bin ich vom anderen Ufer oder was? Lass mich in Ruhe damit. aber
da... Das Problem ist halt, wenn dich da einer hat, kommst du nie mehr raus. Kannst halt machen, was du willst.
Für immer gefangen.
Nee, also wirklich, das ist schon... Da geht's halt wirklich... Also die machen ja nichts anderes. Du bist ja da geboren.
Ja, das ist Volkssport.
Ja, das ist wie hier Fußballer.
Ich glaube, und plus diese krasse Mentalität, die natürlich auch...
Ja, total.
Also ich will nicht sagen Killer-Mentalität, das wäre vielleicht ein bisschen, keine Ahnung.
Nee, aber ich kaufe denen das ab, wenn der Khabib zum Beispiel sagt, für mich ist es schlimmer zu verlieren wie Geld und so.
Ja.
Also der Sieg zählt mehr wie Kohle. Ich glaube dem das.
Ja.
Ja, und dann kämpft man halt auch anders, ja. Das sieht man dann
hat
auch.
Hat er ja mal gemeint zu McGregor. Der Unterschied zwischen uns zwei ist, du kämpfst für Geld. Er schon auch zum Teil, ist ja völlig ja, okay, klar. Aber ich meine, der ist jetzt einfach auch zurücktreten vom Sport. Und hätte jetzt wäre es wirklich losgegangen, bei ihm richtig Geld zu verdienen. Aber nö, macht er nicht mehr. Hat er und hält sein Wort und das zeigt einfach, dass die Leute also wirklich in der neuen Umgangssprache Ehrenmänner sind.
Charakterstark,
ja.
Ne? So, ja.
Ja, total. Also was die sagen, hat Gewicht.
Die sind schon anders. Ich denke auch, bei den Europäern oder den Amis ist der Antrieb oft
das Geld. Ja, Eugen, ich habe ja diese Doku mal gezeigt, ne? Von diesen Dagestan-Kämpfern. Dann hast du schon mal einen Einblick gewinnen können, wie die da so leben, ne? Und trainieren. Also das ist eine andere Welt. Und das zeigen die auch im Ring, dass es eine andere Welt ist. Es ist wirklich, es sieht so aus, als wäre das alles so leicht. Oder die Gegner solche Pfeifen. Ja, nee, die Gegner sind nicht Pfeifen, aber die sind halt so bockstark. So bockstark. Naja.
Gut, liebe Hörer, dann wäre es das soweit gewesen mit dem Rückblick. Kommen wir zur Vorschau.
Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe.
Und da gibt es am 10. April in der Wembley Arena in London eine Veranstaltung, die auf Sky zu sehen ist. Und zwar der ungeschlagene englische Weltergewichtler Conor Benn, auch ein großes Talent, kämpft gegen Samuel Vargas, ein Mann aus dem wunderschönen Kolumbien, der in Kanada lebt. Ja, im Grunde auch altes Schlachtraus, so, ne, hat schon viele Kämpfe gemacht gegen namhafte Leute wie Errol Spence. Danny Garcia ist da halt K.O. gegangen, ja, aber ist auch keine Schande gegen solche Leute derart krass zu verlieren. Von daher sicherlich ja solider Quervergleich für Conor Benn, aber ich denke, die Aufgabe wird er lösen. Und ich meine, wenn er in ähnliche Sphären wie irgendwie die eben genannten Leute vordringen will, dann sollte er den Vargas dann auch schon relativ schnell abschießen. Ob ihm das so gelingt, abwarten. Ne? Ist auf jeden Fall nicht uninteressant. Sonst auf der, auf der.
Meinst ja? du, er besiegt ihn vorzeitig? Also, ich glaube eher nicht. Also, ich meine, Sylvester in Formella stand ja auch 10 Runden gegen Conor Benn, ne? Das ja. darf man jetzt auch nicht vergessen. So.
Ist allerdings auch hart verprügelt worden. Er hat schon
ja, ich hab mir den Kampf auch angesehen gehabt, aber. Ja. Er ist auch ja, übrigens der Sohn von Nigel Benn, aber ja.
ja.
Ich sehe in dem nicht das Übermächtige, muss Nein. ich ganz ehrlich sagen. Er ist wirklich so, ja, über der Durchschnitt. So für einen ganz großen Wurf wird's einfach nicht reichen. Also was ich jetzt beurteilen kann, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe, dass er gegen den Vargas gewinnt, steht wahrscheinlich außer Frage. Ich denke auch, dass er das vorzeitig machen wird. Mittlerweile, weil Vargas, wie gesagt, ja auch, er hat mittlerweile schon viele verschleißende Kämpfe gehabt, hat auch gegen Virgil Ortiz noch K.O. gegangen. Ist auch noch nicht, ja, letztes Jahr K.O. gegangen gegen Virgil Ortiz. Ah, nee. Ich sehe den Ben schon vorzeitig gewinnen.
Ja, sollte er auch.
Er ist halt einfach jünger, dynamischer. Der Vargas kommt doch dann nur hin, um dann nochmal Geld abzusahnen. Ne, ich will dir jetzt nicht unterstellen, dass er irgendwie so Gatekeeper oder Journeyman ist, aber.
Es geht schon in die Richtung.
Es geht. Ja, gut, ja, klar, aber ich meine, der hat halt trotzdem gegen Khan ist er zum Beispiel auch stehen geblieben, aber das ist halt was anderes, ne? Gegen ja. Khan stehen zu bleiben oder gegen halt.
Errol Spence oder sowas, ne?
Ja.
Der ihn in der vierten Runde erledigt gegen
hat. Calazzo auch eine Split Decision drinnen. Calazzo ist auch schon uralt gefühlt.
Ah, immer noch unangenehm zu boxen, aber schon alt. Auf.
Ja, also ja, ich sehe das ähnlich vielleicht wie von Meller, aber ich glaube und rechne trotzdem mit einem späten TKO für Conor Benn.
Ja, muss er fast, weil wenn er den nicht entweder extrem klar oder vorzeitig schlägt, dann weiß man ihn endgültig eigentlich, dann kann man ja schon sagen, dass es nicht für größere Sachen reichen wird. Ne? Abwarten.
Ja.
Also es ist auf jeden Fall nette Standortbestimmung, so für ihn, kann man so sagen. Nee.
Ist aber auch einer der besseren Legendensöhne.
Ja.
Also gibt Chavez, besser wie Chavez Junior.
Ja.
Also ich lege mich auf den Punktsieg für.
Ich sag TKO Runde 8.
Für Conor Benn fest. Natürlich ist er der klare Favorit. Ich meine auch bei den Wettanbietern 1,07:8. Also Samuel Vargas ist ein krasser Außenseiter, so. Ja, es wäre natürlich eine krassere Message, wenn er den vorzeitig stoppt, aber ja, so einfach ist er halt auch nicht, vorzeitig zu stoppen. Ich weiß es halt nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er auf jeden Fall länger braucht. Wenn, dann wird es wahrscheinlich eher wirklich ein späteres Stoppage. Samuel Vargas, ja, der macht sich auch immer recht klein, geht zum Körper. Also der wird bestimmt auch bei Conor Benn versuchen, viel zum Körper zu gehen. Und Conor Benn, ja, ich kann mir vorstellen, dass es ein ganz interessanter Kampf wird, auch ein bisschen ein schöner Schlagabtausch teilweise. Aber wenn Conor Benn auf jeden Fall einen vorzeitigen Sieg schafft, dann ist es auf jeden Fall für ihn ein gutes Ausrufezeichen nach dem Formella-Kampf, den er ja auch sehr klar gewonnen hat. Da gab es ja fast jede Runde ging ja eigentlich an ihn. Viele haben ihn auch unterschätzt. Ich finde, dass Conor Benn, ja, der ist jetzt kein Übertalent, wie jetzt am Kadaljew oder so, aber also seit Beginn seiner Karriere, ich habe jetzt auch nicht alles gesehen, aber so ein bisschen kann man schon sagen, dass er sich schon von so einem Brawler so extrem eigentlich schon weiterentwickelt hat und immer besser geworden ist. Von daher würde ich ihn jetzt auch nicht überschätzen, aber ich denke, der kann sich halt noch ein bisschen weiterentwickeln. Also ja.
Ja, ich denke auch, so langfristig ist es sicherlich jemand, den man der irgendwie so an den Top Ten kratzen kann. Das sicherlich, aber wenn es gegen diese ganz krassen Elite-Boxer geht, so gegen so Crawford und Spence, da braucht man ja gar nicht drüber diskutieren, da wird er ziemlich chancenlos sein. Aber was so danach kommt, vielleicht ist da der ein oder andere so in den Top Ten, den er vielleicht schlagen kann irgendwann mal, aber dass er jetzt so die Mega-Karriere hinlegt, das glaube ich auch nicht. Aber ich meine, er ist 24, da geht auf jeden Fall noch einiges, ne? Und man wird ja jetzt sehen, wie er sich schlägt gegen den guten Herrn Vargas. Gut, ja, die anderen Kämpfe auf der Undercard finde ich jetzt nicht allzu erwähnenswert. Da möchte ich jetzt eigentlich auch nicht näher drauf eingehen, so dass wir ja vielleicht noch einen Mann erwähnen sollten, der vielleicht auch noch am 10. April kämpft, auch auf Showtime in den USA. Ein Herr Ennis, der Jaron Ennis kämpft gegen Sergey Lipinets. Ah, vielleicht auch ja, kleiner Step-up kann man schon sagen, weil Lipinets ganz gut hat gegen Mikey Garcia zumindest einen engen Kampf geliefert. Ist schon eine gute Prüfung für den ja doch hochveranlagten Herrn Ennis. Ja, das sollte man vielleicht noch erwähnen. Und sonst gibt es noch eine Veranstaltung, auf die wir eingehen sollten, von Bobarum, Bob Arum Top Rank Promotion. Zu sehen wird das Ganze sein auf ESPN und das wird in Tulsa, Oklahoma stattfinden und ja, das ist vielleicht eine Sache für Tommy. Joe Smith Jr. kämpft gegen Maxim Vlasov. Du bist ein großer Fan von Joe Smith oder Fan, aber du magst ihn auf jeden Fall.
Großer Fan, ich respektiere auf jeden Fall seinen Werdegang. Er war ja ziemlich guter Amateur, hat dann einmal kurzzeitig mit dem Boxen sogar aufgehört gehabt, hat sich dann, er ist ja Bauarbeiter, darauf konzentriert gehabt. Ich glaube, sein Bruder hat eine Baufirma, da arbeitet er mit dem zusammen und dann ist er dann überzeugt worden von seiner Familie, dass er es nochmal anprobieren soll, hat dann keinen großen Promoter gefunden, hat sich dann so durch Kleinring-Veranstaltungen geschlagen, bis zu diesem von Fahrerkampf eigentlich, wo eigentlich Einkauf geworden ist, damit er verliert, also ist ein Verlierer-Einkauf worden, hat er dann ausgelockt, ja, und dann ist die Reise losgegangen, ne? Gegen Hopkins dann gewonnen, gut, gegen Barrera verloren, kam er aber auch verlieren, gegen Bivol dann nach Punkte verloren, aber wie gesagt, er hat dann Kämpfe drinnen, wie gegen Alvarez, gegen Hart, Hopkins, Melvin Russell, also das sind schon wirklich sehr, 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 sehr gute Siege. Und jetzt gegen Maxim Vlasov, ich sehe ihn auf jeden Fall vorne, da er über eine sehr, sehr gute Schlagfrequenz verfügt und auch äußerst effizient ist. Also das, ich habe selten solche Boxer gesehen, die wo wirklich die Schlaghände wirklich so effizient unterbringen können wie Joe Smith Jr. Und ich gönne ihn das auf jeden Fall, dass er sich den Titel schnappt. Bin mir auch ziemlich sicher, dass er es machen wird, weil er einfach, ja, wie gesagt, von der Schlagfrequenz höher ist, er ist effizienter und ist frischer. Also Vlasov, ich weiß nicht, also ich habe den einmal gesehen besetzt und das war gegen diesen Glowacki, da hat er mir überhaupt nicht gefallen. Ist auch sehr eintönig, der Jab ist langsam, er ist in der Beinarbeit auch nicht wirklich gut, der Nahdistanz fängt er sich auch oft wirklich aufwärtshaken. Nee, also ich sehe hier wirklich Joe Smith Jr. vorzeitig gewinnen innerhalb von 7 Runden.
Ja. Ja, die Wettanbieter sehen, es ist zumindest ein relativ enger Kampf bei den Buchmachern. Die sehen es 1,3 zu 3,4, was ja für einen Boxkampf ja schon relativ eng ist. Leider in der heutigen Zeit. Ich denke auch, dass Joe Smith das machen wird. Das ist sicherlich keine ganz einfache Aufgabe. Vlasov, ja, vielleicht nicht so der beeindruckende Kämpfer, aber ich meine, er hat 3 Niederlagen im Rekord und die sind die 3 Gegner, die Niederlagen waren alle relativ eng und er ist sicherlich schon jemand, der schon was kann und nicht so ganz so nett zu boxen ist, aber.
Ist auf jeden Fall ein harter Prüfstein. Ja. Ich meine, der hat auch Rakim Shakiev zum Beispiel ausgenockt, ne?
Ja.
Unter anderem. Also er hat wirklich, er ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber ich sehe den Joe Smith Jr. einfach stärker wie ihn.
Ja.
Ich kann auch vollkommen daneben liegen, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen.
Ich glaube auch, dass er gewinnt, aber
meinen Größenvorteil und einen Reichweitenvorteil hat er auf jeden Fall. Er ist wirklich so lethargisch und für seine Größe wirklich nicht so effizient.
Ja.
Also ich glaube, dass der Smith irgendwann durchkommt.
Ja, könnte
also
ich mir auch vorstellen.
Glaube, dass es ein bisschen enger wird, als ihr das seht. Vielleicht dann doch eher mit den Wettanbietern. Aber ich bin mir halt auch nicht sicher, sagen wir mal so. So die Zeichen der Zeit sprechen natürlich für Joe Smith Jr., aber er ist halt 9 cm kleiner, was, also Vlasov sah gegen Isaac Chilemba teilweise gar nicht so schlecht aus, also ich meine, er hat schon eine ganz gute Technik, fintiert auch mit seinen beiden Händen immer vorne, wenn er lang boxt, kann er teilweise ganz gut aussehen und so schlechte Reflexe hat er jetzt auch gar nicht, also wenn er ist, finde ich, auch ein ganz guter Konterboxer und er kann halt echt gut lang boxen, was er natürlich auch immer macht, wenn er der größere Mann ist, was jetzt auch zutrifft. Das Einzige, was jetzt wirklich gegen den Russen spricht, ist, dass er seinen letzten Kampf am 30.11.2019 hatte gegen Emmanuel Marti. Und das ist natürlich extrem lange her. Also er ist halt echt lange raus und das spricht echt gegen ihn. Aber so klar würde ich den Kampf nicht sehen. Also ich würde auch eher dann mit einem Punktsieg für Joe Smith Jr. gehen, weil er einfach ja jetzt frischer ist, er ist der aktivere Mann und ich denke, er ist ja oft so, dass er mit seinem Jab sich so in den Mann reinarbeitet und dann halt seine Powerpunches und sonst was anbringt und dann halt auch echt gut aussieht. Und er hat ja auch Power, aber Power haben eigentlich auch beide. Ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, dass Joe Smith Jr. jetzt vielleicht hat er da leichte Vorteile, aber so richtig klar ist es jetzt auch nicht, wer da jetzt wirklich so überlegen ist in der Kraft. Also die Erfahrung spricht auch für Laszlo vielleicht. Ich denke, es wird auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer Kampf und es könnte auch echt so ein Krieg werden. Also die werden sich bestimmt auch viel so sehr nahe gegenüberstehen und echt so austauschen. Also das kann schon, das ist echt, also für mich ist das spannend und auch ein sehr sehenswerter Kampf und ich würde echt leichte Vorteile für Joe Smith Jr. Punktsieg, aber ich kann mir da auch sehr, sehr viel an. Also für mich ist es eher so ein 60-40-Kampf, aber vielleicht überschätze ich Laszlo auch.
Ich verstehe dich auf jeden Fall.
Gern gesehen.
Ja. Ja, weil er halt alle Kämpfe eng gestaltet hat. Und so Typen wie Chilemba oder so sind natürlich auch fürchterlich unangenehm zu boxen. Ne? Man denkt so, Isaac Chilemba oder so, aber wenn man so die Niederlagen von dem Typ sich so anguckst, weiß ich, die sind alle eng gewesen, oder zumindest relativ eng. Das ist schon relativ eindrucksvoll auch, ne? Und Laszlo, der kann auf jeden Fall was und das kann durchaus auch eng werden. Also ich bin da nicht so weit weg von dir. Und es geht im Grunde darum, wer die Nummer 3 ist im Light Heavyweight, aber ich würde jetzt einfach mal Bitterbiev und Bivol noch auf jeden Fall ein Level drüber einschätzen, aber so. Danach ist das schon so mit das Beste, was es so gibt. Und das ist schon ein aufregender Kampf. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ja, Joe Smith ist eigentlich immer wunderbar anzusehen. Ist ja nicht so ein Boxer, wie man sich so einen Boxer vorstellt. Ne? Sucht den Brawl mit der Lebensgeschichte und so. Das ist schon,
ja, stimmt, die Geschichte
schon
ist
echt
auch
schön.
Spannend sozusagen.
Der arbeitet immer noch auf dem Bau nebenbei.
Okay.
Ja, ja.
Boxtraining reicht ihm nicht.
Ja.
Krass, wie viel Power hat der. Also, das ist ja wirklich Respekt, ja, muss man respektieren. Das ist auf jeden Fall krass, ja, sowas. Dafür, also, es ist echt krass, was er leistet, ne? Also, auf welchem Niveau er auch boxt, so.
Ja.
Unglaublich eigentlich schon
fast. Ist eigentlich ein Kampf. Man denkt vielleicht auch, beide schon 3 Niederlagen und so, aber wenn man sieht, gegen wen der Smith alles geboxt hat, so die letzten Jahre, ist das ziemlich krass. Ne? Und
ja, Bivol, da kannst du ja verlieren, ne?
Ja, gegen so Typen wie Bivol oder auch Sullivan Barrera, der halt auch schon eine ziemliche Rakete ist, zu verlieren, ist halt keine Schande.
Und am Anfang seiner Karriere hat er halt auch nochmal verloren, ne? So, das war ja noch so ein
und Barrera hatte er auch am Boden und eigentlich hat er nur wirklich klar gegen Bivol verloren dann so, ne? Und das ist halt schon irgendwie so ein ziemlicher Überboxer, das ist absolut keine Schande, aber der ist schon krass und vielleicht ist er dann, ja, nach Bitterbiev und Bivol vielleicht Nummer 3, wenn er da doch dann den Kampf gewinnt. Ne? Ist relativ schwer, das einzuordnen, finde ich, im Light Heavyweight. Also für mich ist ganz klar, dass Bitterbiev und Bivol so die krassesten Typen sind, die da rumlaufen. Ich denke, da gibt es eigentlich auch keine zwei Meinungen. Das sind einfach elitäre über Russen, die da dominieren, wo wir wieder bei den Russen wären. Und ja, aber Joe Smith ist, wie gesagt, ist halt aufgrund seiner Lebensgeschichte, seines Charakters, auch seiner Art zu kämpfen, eigentlich finde ich wunderbar anzusehen. Also das ist halt echt, wie man sich halt so einen Boxer wünscht und vorstellt, so ist er. Und vielleicht ein bisschen underrated auch so der Kampf. Und eher als Boxer sowieso. Fällt vielleicht, wie gesagt, hinten ein bisschen aus dem Radar, weil Bivol ist halt schon absolut elitär. Weil wenn man sich so eine Pound-for-Pound-Liste denkt, ohne Legacy, ist so ein Typ wie Bivol sicherlich sehr weit oben. Und gegen ihn, wie gesagt, zu verlieren, ist absolut keine Schande. Und Smith ist einfach auch... Ich mag ihn. Ich mag solche Typen. Gibt's viel zu selten leider im Boxsport. Gut. Dann wäre es das soweit gewesen mit der Vorschau. Kommen wir zu den News.
Die Box-Podcast-Nachrichten.
Und was hast du da so zusammentragen können, Samira? Ich denke, da gab es doch so ein paar Sachen, oder?
Ja, die eine News haben wir halt, habe ich vorhin schon ein bisschen angesprochen, dass Carl Frampton halt zurücktritt. Ja, das hatten wir halt vorher schon gesagt. Aber das hat er halt auch vor dem Kampf schon angekündigt, dass, wenn es halt nicht so gut läuft, er dann auch seine Karriere beendet. Und ja, das müssen wir mal gucken, ob das bei ihm so bleibt oder ob das nur die erste Enttäuschung war, wie er sich halt so nach dem Kampf geäußert hat. Aber im Endeffekt hat er ja auch schon eine echt sehenswerte Karriere gehabt. Von daher mal sehen, ob er dabei bleibt. Ich hoffe, er findet halt, ja, im Endeffekt ist es auch schwer, mal den perfekten Zeitpunkt zu finden, aber man kann halt auch nicht immer 100 Gewichtsklassen aufsteigen und wenn man wird ja nicht größer, ne? Und im Endeffekt irgendwann wird es halt ein bisschen schwierig, glaube ich, gegen manche Leute dann zu gewinnen oder gut auszusehen. So. Ja, es sind halt auch hohe Ansprüche, die manche Boxer dann an sich haben. Aber ist auch nicht schlecht.
Ja.
Aber die nächste News ist ja auch eher so für Deutschland relevante News, dass die Wasserman Media Group den Sauerland-Boxstall bzw. Team Sauerland gekauft hat. Und ja, also am 30.03. wurde das verkündet und das ist ja eine Media Group aus Los Angeles, also aus den Staaten. Und die Verträge von den Sauerland-Profis aus Deutschland, England, Nordeuropa werden übernommen. Das heißt, also es gibt jetzt quasi kein Team Sauerland mehr, sondern Wasserman Boxing. Und es soll anscheinend ein Millionen-Deal gewesen sein. Nach 40 Jahren, gibt Sauerland quasi seine Eigenständigkeit auf. Im Endeffekt, ja, wenn man auch den Namen abgibt, die arbeiten zwar noch, ich glaube, Kalle und Nisse arbeiten zwar noch in gehobenen Positionen dann als Global Head of Boxing und irgendwie als Direktor Boxing damit. Und ja, aber im Endeffekt, die News kann halt echt positiv und negativ gesehen werden. Ich weiß, ihr könnt ja auch gleich noch mal was dazu sagen, wie ihr das einschätzt, weil man kann sagen, okay, Sauerland wird jetzt international, aber im Endeffekt ist es ja auch nicht mehr Sauerland, ne? Quasi ist es ja Wasserman Group und die Sauerlands arbeiten da und im Endeffekt gehört es dann irgendwie Casey Wasserman, der ist 47 und irgendwie auch Präsident des Olympia-Organisationskomitees von Los Angeles 2028 und ist irgendwie einer der einflussreichsten Sportmanager Amerikas und die haben jetzt auch sehr viele andere Sportler schon unter Vertrag, Fußball, Profis, Basketballer und etc. und ja.
Ja. Wobei, wie soll ich das sagen? Ich will ihm nichts Schlechtes, dem Herrn Wassermann, aber wenn ich mir die Namen so anlege, durchgelesen habe, mit denen die werben, das sind alles entweder Ex-Profis oder Leute, die jetzt nicht so, keine wirklichen Superstars, so wie es geschrieben wird. Also ich konnte da keine Superstars finden, auch in anderen Sportarten. Die haben sicherlich solide Sportler. Aber ich habe jetzt keinen so einen Supernamen à la LeBron James oder irgendwie Alvarez oder irgendwie sowas gesehen in seinen...
Meinst kein also, Superstar? Ich glaube, irgendein Dortmund-Profi, ne? So,
von daher denke ich, passt das gut ins Portfolio vielleicht rein, Sauerland. Und dass das jetzt so ein Riesendeal ist, wie das so geschrieben wurde, über unglaublich viele Millionen. Ja, das steht zumindest mehrere Millionen. Ich weiß nicht, das kann ja auch schon zwei sein. Mag sein, dass die Verträge, die es noch gibt für die Sauerland-Leute, die ja auch zumindest ja noch ein paar gute Leute und Hirgovic und so unter Vertrag haben, die sicherlich auch noch zu verkaufen sind. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass für die Sauerland-Reste, wenn ich das mal so bezeichnen darf, da irgendwie eine unfassbare Summe geflossen ist. Dass da irgendwie vielleicht 2-3 Millionen geflossen sind. Mag sein, so dass man die Boxer dann verkauft hat, aber dass der jetzt so eine riesen Geldsumme geflossen ist für die Reste von Sauerland, das kann ich mir nicht vorstellen.
Was denn? Universum ist auch mehr oder minder verschenkt worden am Schluss.
Ja, die waren ja insolvent, ne?
Ja, die waren ja völlig bankrott. Aber bei Sauerland, okay, wen haben die? Also da steht, dass auch Maris Brites noch bei ihnen ist. Jetzt Philipp Hirgovic, der Kroate, Chris Eubank haben sie. Und dann natürlich noch die deutschen Boxer, beziehungsweise Boxerinnen. Sophie Alisch, Vincent Feigenbutz, Patrick Wojcicki, Leon Bauer, Leon Bunn, Abbas Barau und Dennis Radoan sind halt noch mit übernommen worden.
Ja, schon, aber Leute, mit denen man wirklich Geld verdient, auch Brites ist keine Cash-Cow so, ne? Also Leute, die man, mit denen man in Zukunft auch Geld verdienen kann, wenn man das runterbricht, ist eigentlich Eubank und Hirgovic im Heavyweight, die sicherlich Potenzial haben, nochmal irgendwie in größere Kämpfe zu kommen. Verträge sind vielleicht noch was wert, aber der Rest der Boxer, das sind so, ich finde, Die werden, die haben ein paar Talente, sind sicherlich dabei. Wird man sehen, wo die Reise hingeht. Ich hoffe auch, dass sie gut gefördert werden, aber im Großen und Ganzen kann ich mir das nicht vorstellen, dass das so ein Riesendeal ist. Es ist einfach so irgendwie, ich sage der logische Schritt, aber bei Sauerland ging es ja eigentlich nur noch einen Weg und der war bergab in Deutschland, alles tot. Jetzt haben wir vielleicht noch in England und die Restverträge so, die hat man dann verkauft und noch irgendwie zu Geld gemacht, aber das Ding war, will ich sagen, vorher schon tot, aber irgendwie hat man da irgendwie so ein totes Pferd übernommen. Kann natürlich sein, dass mit mehr Geld und mehr Kontakten und so, dass man da jetzt irgendwie ein paar Veranstaltungen wieder auf die Beine stellt und mit Kooperationen, das kann ich mir schon vorstellen. Aber es ist im Grunde das Ende von Sauerland, ne? Irgendwie so einem legendären Boxstall, den man jetzt irgendwie da so ein bisschen verramscht hat, oder?
Also du siehst es auch eher dann als negative Nachricht, weil im Endeffekt ist es ja, also ich meine, den Namen Sauerland von ihrem Vater. Ja,
aber das war doch mehrere, ja, da waren doch die schon lange nicht mehr relevant.
Ja, ist ja logischer Schritt, ne? Mich hätte, also zum Beispiel hätte Sauerland Insolvenz angemeldet, da wäre die Nachricht gekommen, anstatt diese Übernahme, das hätte mich wahrscheinlich genauso wenig verwundert, ne? Hart gesagt. Ja. Also ich glaube, das Ding war einfach totgeritten, ne? Und wenn ich mir so...
Ja, das war im Grunde schon vorbei. Nachdem die ARD ausgestiegen ist.
Ja,
da ist dann noch Backup. So ziemlich Sat.1, das hat dann auch nicht mehr funktioniert. So wirklich, und dann war es schon vorbei.
Ja, und man hatte
in
dann
in England auch natürlich waren sie ein wenig relevant. Ich meine, damals zur Hochzeit waren die natürlich schon wirklich sehr, sehr gut vertreten, ne?
Ja.
Also ich würde schon sagen, die haben zum Teil schon mit Universum mitgehalten in der Glanzzeit.
Gerade
vielleicht
so.
Vielleicht war Universum in der Breite ein bisschen besser aufgestellt, würde ich jetzt fast
so ja, sagen. Ja, sicher.
Aber trotzdem, wenn man bedenkt, mein Gott, die haben ja irgendwie in England noch was gehabt, dann haben die in Dänemark noch was aufgezogen parallel.
Ja.
Und dann, also die wirklich, ich meine, Legacy hat der Sauerland-Boxstall auf jeden Fall.
Ja, der Super Six veranstaltet auch krasse Promotions gehabt, wie so ein Povetkin. Ich meine, der Typ war halt damals Olympiasieger, hat halt viel in Deutschland gekämpft. Das war schon toll, ne? Ich meine, damals hat man halt auch gemeckert so über Universum Sauerland. Hat man ja immer gemeckert eigentlich, ne? Und das, wie gut ja. wäre das, wenn die beiden nicht mehr da sind und so. Und wie gut das jetzt noch ist, ohne die beiden Ställe aktiv, sieht man ja, ne? Nicht mehr allzu gut. Und ja, es ist einfach, hart gesagt, das absolute Ende von Sauerland. Und Sauerland ist halt schon ein echt legendärer Boxstall. Und ja. irgendwie, immer wenn man ans deutsche Boxen denkt, hat doch immer irgendwie Sauerland die Finger mit drin gehabt. Oder Universum damals, aber Sauerland ist einfach irgendwie ein legendärer Bestandteil des deutschen Boxens.
Ja.
Und ich weiß nicht, früher, keine Ahnung, man darf nicht vergessen, selbst die größten Fernsehübertragungen, ich glaube, das ist immer noch, Schulz gegen Botha ist, glaube ich, immer noch der, irgendwie ja. 20 Millionen Einschaltquote ist. Ja, das ist immer noch der größte mit Abstand. Das krasseste, was es so mit je gab. Ich weiß nicht, was in WM-Finale, was das für Einschaltquoten hat, wird auch sicherlich ähnlich sein, aber das ist schon extrem eindrucksvoll gewesen, was die auf die Beine gestellt hatten und auch irgendwie Valujev gehabt und wie gesagt, Super Six.
Klitschko auch mal kurzzeitig.
Ja.
Das mal auch nicht vergessen. Ja, Maske, die Kämpfe gegen Rocky Chani.
Hä, die Universum, Sauerland hatte die Klitschkos?
Ja, die haben die Klitschkos auch mal kurzzeitig gehabt, ja.
Wann denn?
Nachdem die Universum verlassen haben, waren die Klitschkos auf der ARD 2 oder 3 gegen Chris Burda unter anderem, glaube ich. Aber der war safe Co-Veranstalter von denen damals.
Ah ja, Co-Veranstalter, aber wo sie schon selbstständig, ach danach, okay, also nach, wo sie sich ja, schon getrennt haben.
Unterschrieben haben die nie bei dem, aber...
Nee, aber der hat mit denen ja auch verdient.
Ja, ich meine nach Universum, weil irgendwie
ist das gar nicht mehr
so klar. Aber da haben sie wahrscheinlich auch schon unter ihrem eigenen Namen versucht, dann ihre eigene Marke aufzubauen. Ja, also im Endeffekt glaubt ihr nicht daran, dass das jetzt für den deutschen Boxsport irgendwie jetzt eine Besserung irgendwie in den Raum stellt, weil...
Wo kommen denn die Talente her?
Ja.
Wo? Na, ich meine, sie haben ja ein paar Boxer noch. Ich meine, was meint ihr denn?
Ich frage die Talente.
Ja, manche Leute sind da Talente.
Ich glaube, für den deutschen Boxsport hat es
leider... Ich meine, was wird mit denen gemacht?
Keinerlei Einfluss mehr, weil die einfach nicht mehr wirklich relevant waren. Wenn man sieht, selbst Barahu so als Supertalent boxt auf fremden Karten, kriegt enge Urteile nicht. Da sieht man schon, dass wie der Einfluss von Sauerland geschrumpft ist. So ein Barahu hätte ja früher erstmal hätte er nie auf einer anderen Card geboxt und wenn in Deutschland hätte Solange sicherlich dafür gesorgt, wenn nicht jetzt irgendwie Kohl auf der Gegenseite gestanden wäre, sondern irgendwie, ne? Aber alles andere hätte er sicherlich dominiert, auch an Punktrichterentscheidungen. Und wenn er da nicht mal die Urteile kriegt, das ist ja so ein krasse Aussage, die veranstalten im Grunde nichts mehr selber. Auch in England.
Da haben sie wahrscheinlich kein Geld gehabt, ne? Wahrscheinlich schon. Dann am Ende noch was. Ich meine, da war es ja kurz vor dem Deal und da will man wahrscheinlich dann auch nichts mehr so investieren, weil das kostet ja Geld, wenn du was selbst veranstaltest. Ne? Deswegen haben sie sich wahrscheinlich schon sehr viel zurückgezogen.
Ja, und jetzt macht das irgendwie auch Sinn, weil die Meldung, dass der Eubank da unterschrieben hat, ist ja auch noch nicht so lange her.
Ja.
Und vielleicht hat er auch vor dem Hintergrund unterschrieben, dass er weiß, dass er irgendwie von Amerika irgendwie ein bisschen Kohle fließt und Einfluss kommt und so. Dann macht das ja schon Sinn, aber ohne diesen Einstieg glaube ich nicht, dass der Eubank da wirklich unterschrieben hätte, weil das hat aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn gemacht, dass er da unterschrieben hat. Aber jetzt macht es natürlich irgendwie Sinn und Sauerland gibt es nicht mehr, Sauerland ist dann Geschichte, es ist vorbei und dass jetzt hier der Kalle und Nisse Sauerland da noch groß Einfluss nehmen, ich weiß nicht, die haben da vielleicht irgendwelche Postchen, aber dass die jetzt da irgendwelche Wunder vollbringen, das glaube ich nicht. Also ich weiß nicht, wenn man sich so das Auftreten von so einem Eddie Hearn und so anguckt und dann die Sauerlands da so veranstalten, das sind halt schon Welten und auch die Söhne vom alten Sauerland, ich meine, der Mann ist halt über 80, aber die Söhne sind halt auch wahrscheinlich nicht aus dem gleichen Holz geschnitzt, so, ne?
Ja.
Sonst wäre wahrscheinlich nicht das passiert mit dem Stall, was so passiert ist.
Ich kann es einfach nochmal vorlesen, was Kalle Sauerland da gesagt hat. Wassermann ist der Traumpartner für Team Sauerland. Zusammen werden wir das, was wir erreicht haben, nicht nur weiterentwickeln, sondern wir werden in ganz neue Sphären vordringen. Und die erste Großveranstaltung ist im Sommer in einem englischen Fußballstadion mit Chris Eubank geplant. Wenn Corona wahrscheinlich nichts irgendwie anderes, nichts verhindert. Und später sollen auch große Kämpfe nach Deutschland geholt werden mit Topstars des Boxens. Aber ja, ich denke mal, dass solange sie auf jeden Fall noch deutsche Boxer unter Vertrag haben, beziehungsweise mitgenommen haben, wäre es halt schon klug, auch die in Deutschland boxen zu lassen, weil es einfach extrem schwer ist, eine Fanbase irgendwie dann irgendwo anders aufzubauen. Ne? Also ich meine, das ist halt echt extrem schwer. Weil die halt für die unbekannt sind. Also es ist ja halt so, wenn da jetzt ein Leon Bauer oder so boxt, ist es halt schon was anderes, wenn der dann in England boxt wahrscheinlich, als wenn er in Deutschland boxt.
Du kannst ja in Deutschland gar keine Boxer wirklich mehr bekannt machen, wenn die jetzt nicht über enorme Ansehnlichkeit und Medienpräsenz verfügen. Ich meine, früher konntest du wenigstens auf den ARD-ZDF-Veranstaltungen, wenn die da mal ein, zwei Undercard-Kämpfe gezeigt haben oder in der Zusammenfassung, da konntest du irgendwie anfangen, Leute irgendwie so ein bisschen bekannter zu machen. Ne? Aber das ist ja heute gar nicht mehr möglich. Wer kennt denn in Deutschland? Ich meine, Abbas Baru ist sicherlich ein toller Boxer, aber wer kennt den denn?
Ja, weil das die Plattform fehlt. Ja, natürlich. Aber wenn die Plattform halt, kommt darauf an, wie die Plattform jetzt in Zukunft aussieht. Aber ich hoffe natürlich, dass das eher eine gute Nachricht für den Boxsport ist. Aber ich bezweifle das auch. Für mich ist es halt auch eher so, dass das Ende von Sauerland, weil wenn Sauerland noch Interesse daran gehabt hätte, wirklich irgendwie ihren Namen zu behalten, sozusagen die Geschichte aufrechtzuerhalten, das Unternehmen des Vaters zu retten, dann hätten sie es halt unter eigenen Namen gemacht. Und im Endeffekt gab es auch schon seit Jahren, seit Jahren gab es immer schon das Gerücht, ich sag wirklich, dass es ein Gerücht, weil ich weiß es nicht, dass Sauerland insolvent ist. Das habe ich von so vielen Leuten schon gehört, seit Jahren. Deswegen habe ich es halt nie geglaubt, weil ich dachte, ja, die gibt es ja immer noch. Also ich habe das schon vor 5 Jahren oder so gehört. Deswegen, aber es gab halt immer schon anscheinend so Gerüchte, dass irgendwas da jetzt nicht so toll läuft und so. Mit der World Boxing Super Series ging es halt nochmal echt, haben sie echt nochmal was so echt Krasses auf die Beine gestellt, aber viele andere Sachen halt auch vernachlässigt und im Endeffekt, wenn man seinen Namen abgibt, dann gibt es einen halt auch nicht mehr, ne? Es ist halt so. Es heißt halt Wassermann Boxing und nicht mehr Sauerland Boxing, so. Das sagt halt schon alles und ja, muss man sehen, inwieweit das sich jetzt in Zukunft entwickelt. Ich hoffe, dass es halt positiv ist für die Leute, die da alle mitgehen und so.
Ja. Ja, hoffen wir mal das Beste. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwie hat Einfluss hat oder so oder irgendwas groß verändert. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der
das wirst du hier in Deutschland kaum merken.
Ja.
Wenn dann ein bisschen in England, aber dass sich jetzt in Deutschland beim Boxen was verändert, dadurch, eher nett. Das ist die Hoffnung nur weg, dass Sauerland überhaupt nochmal irgendwas startet. Das war's.
Aber ja. Sie haben ja gesagt, in Deutschland sollen Kämpfe geholt werden. Also du glaubst es nicht.
Ja, sollen, aber wird es was Größeres wie zuletzt? Und wer erklärt sich dafür bereit? Du brauchst ja auch einen Fernsehdeal.
Ja, da müsste man halt...
Run Fighting oder
Run Fighting gibt's nicht mehr für Boxen. Naja, da muss man ja halt wieder einen
ja, Land stimmt, ziehen. Die haben MMA mittlerweile nur,
ja,
ne?
Ja, ja, die genau, haben kein ja, nichts mehr stimmt, mit Boxen ja. am Hut, so.
Ja, ja, stimmt.
Leider. Ja, also natürlich, also daran merkt man halt, der Boxsport braucht halt einen Fernsehpartner, weil sonst ist es halt, kann da gar nichts mehr gehen. Ne? Das ist halt
ja, wird auch kein Profifußball geben ohne Fernsehen.
Das ist halt echt traurig. Das ist halt
einfach so.
Aber irgendwie hat auch das Fernsehen daran kein Interesse. Okay, im Endeffekt zuletzt, Universum wurde ja noch im ZDF gezeigt. Ich glaube, es wird auch noch einmal im ZDF gezeigt, aber das ist ja, glaube ich, auch jetzt nicht so. Man weiß, das ist ja erstmal eine kurze Kooperation und ich glaube, da fließt jetzt auch nicht so viel Geld, dass man da so viel...
Echt im ZDF? Ach, schade, ich wollte es eigentlich per Pay-Per-View kaufen.
Oder? Ah nee, das nächste Event ist ja auch wieder bei Bild Plus. Da sind wir ja auch gleich bei der nächsten News. Das kannst du bei Bild Plus kaufen.
Ich kauf's nur dreimal, weil ne, das eine nicht geht.
Ja, genau, am 24.
Eugen, du auch, ne?
Ich hab's viermal schon.
Achso.
Es muss sehr unterstützt werden, sowas.
Am 24. April auf jeden Fall, weil sie haben, also der Universum-Boxstall hat einen neuen Kubaner unter Vertrag genommen, und zwar Frank Zaldivar. Er ist 24 und war in seiner Jugend Part der kubanischen Nationalmannschaft, hat auch irgendwie mehrere nationale Titel erkämpft. Zu seinen größten Erfolgen zählt die WSB World Series of Boxing, die er dreimal für sich gewinnen konnte. 2016 und 2018 gewann er beide Male zusammen mit seinem Teamkollegen aus der Nationalmannschaft, José Ladue, der ja auch schon bei Universum unter Vertrag ist. Und ja, der wird jetzt wahrscheinlich dann am 24. April das erste Mal auf Bild Plus präsentiert. Und dann kann man sich den mal angucken. Wahrscheinlich kam das dann auch über die Kontakte. Ne? Wenn José Ladue da schon ist, dann sind die irgendwie Friends. Und dann hat er gesagt, ja, komm mal hierher, kriegst du einen Boxvertrag. Ja, kann man sich mal angucken. Auf jeden Fall richtet sich Universum jetzt auch ein bisschen internationaler aus. Zwar sind sie jetzt eher so in der kubanischen Richtung, sind noch nicht nach Dagestan oder Usbekistan.
Leider, da sollten sich mal ein paar Jungs herholen.
Aber sollten sie vielleicht auch mal machen. Ja, aber ich glaube, der Schritt ist schon mal richtig, dass man ein bisschen internationaler so denkt.
Und diesen Heavyweight aus Kasachstan hat man auch, diesen, der so ein bisschen asiatisch aussieht.
Kusubutski.
Ja, ist auf jeden Fall auch.
Ja, genau. Deswegen, also damit hat man ja schon dann, ich glaube, so muss man auch denken und auch handeln, weil wenn man international erfolgreich sein will, dann muss man halt auch verschiedene Kämpfer haben und auch international starke Leute, die man dann auch in Amerika und England und so präsentieren kann.
Ja, weil ich glaube, mit diesem Mann jetzt, also nichts gegen Frank Zaldivar, aber ich weiß nicht, welche Gewichtsklasse er kämpfen wird, was wird das sein, Leichtgewicht oder keine Ahnung, wo er kämpfen wird, aber da wirst du ja in Deutschland wahrscheinlich jetzt auch nicht die Fans mit elektrisieren, ne? Sondern du musst halt versuchen, wie weiß nicht, SES oder so, die Leute halt in irgendwelche internationalen Kämpfe zu stecken und damit irgendwie ja Geld zu verdienen. Ne? Das ist vielleicht möglich, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob dieser Zali da der so gut ist, weiß nicht. Weil wenn der wirklich so ein Übertalent wäre, dann unterschreibe ich nicht in Hamburg bei Universum, sondern dann glaube ich, dann wird er dich hören oder irgendwer oder Bob Arum oder so anklopfen und dich haben wollen. Ich weiß nicht, ob das so eine wirkliche Überrakete ist. Aber sicherlich ein Mann, den man gut aufbauen kann und vielleicht irgendwann teuer verkaufen kann. Das wird sicherlich so das Ziel sein.
Ja, das halt. Wird man sehen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, dass man auch mal irgendeinen sehr krassen Boxer hier vielleicht mal sieht oder länger sieht. Aber ja, sie probieren es halt noch irgendwie, ne? Da, ja. Also Universum.
Weil Ladue ist ja auch eigentlich ein sehr guter Mann, ne? Er wirkt halt alles andere als fit, ne? Das ist vielleicht auch so das Problem bei den Kubanern. Aber vom Skill her ist dieser Ladue natürlich auch fantastisch, ne? Muss man natürlich sagen.
Ja, schlecht bist du nicht, wenn du in der Nationalmannschaft von Kuba warst. Das ist ja eh klar. Also, das ist.
Also absolut. Genau wie dieser Chan Kusubutski, da Usbeke, den die unter Vertrag haben, den finde ich auch sehr, sehr eindrucksvoll. Also das ist auch ein verheerender Kämpfer. Also das ist, die das sind schon tolle Boxer. Und eigentlich geht es nur so über diesen Weg, dass man sich Qualität verpflichtet. Weil daran mangelt es auf jeden Fall massiv in dem Boxstall. Und dann machen Veranstaltungen auch Spaß. Also wenn ich dann tollen Kubaner sehe oder einen Kasachen oder so, ist mir, wie gesagt, ist mir vollkommen egal, woher die Leute kommen, in welcher Gewichtsklasse die kämpfen, ist mir auch egal. Wenn die Qualität liefern und gute, unterhaltsame Kämpfe, finde ich das wunderbar. Und jeder gute, starke Mann, der irgendwie in Deutschland unterschreibt oder hier trainiert und arbeitet, ist tendenziell natürlich als positiv anzusehen. Weil so ein Mann bereichert natürlich auch so ein Boxstall. Also wenn da so ein starker Mann irgendwie im Gym auftritt und die eigenen Boxer dann relativ schnell zerlegt, das, ja, da kann man ja eigentlich nur daraus lernen. Ne?
Jo.
Ja. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir unbedingt loswerden müssten?
Ja, teilt uns natürlich, wo ihr könnt, abonniert uns auf YouTube, stellt uns viele Fragen, können wir auch mal wieder gebrauchen und ja, lasst uns immer gern irgendein Feedback da, schreibt uns Nachrichten, Kommentare, schickt uns Herzchen, was ihr wollt.
Ist so. Da freuen wir uns immer drüber.
Genau.
Ja. Ansonsten, liebe Hörer, dann bis zur nächsten Folge. Adieu.
Tschüss.
Ciao.
The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.de.